Setzen unsere Befassung fort, kommen zur Agenda-Konsultation.
Ja, das war letztes Jahr, da hat der IASB seine Request for View veröffentlicht. Wir haben uns dazu auch geäußert und wie Sie sich erinnern, hatten wir in unserer Stellungnahme auch die Ansichten deutscher IFRS-Bilanzierer mit einfließen lassen, denn wir hatten diese Fragebogenaktion, die sich konzentrierte auf die Priorisierung der Forschungsprojekte in dem Forschungsprogramm des IASB. Gut, es gab natürlich noch ein paar mehr Dinge, die in dem Request for View angesprochen wurden. Es gab auch jede Menge Stellungnahmen, die in den letzten Monaten beim IASB erörtert worden sind. Also die Stellungnahmen wurden alle ausgewertet. Der Board hat angekündigt, das ist der Stand vom 20. Mai, der hier steht, dass es ein Feedback-Statement zu den Rückmeldungen geben wird. Das soll in den nächsten Monaten, wir haben gehört, Ende Oktober wäre ein guter Zeitpunkt, wo sowas erscheinen könnte. Es geht aber in diesem Feedback-Statement voraussichtlich nicht nur um das Arbeitsprogramm des IASB gehen, sondern auch um die Zusammenarbeit mit anderen nationalen Standardsetzern beziehungsweise mit nationalen Standardsetzern und anderen ähnlichen Organisationen. Dazu würde ich am Ende dann nochmal mit einer Frage auf Sie zukommen. Ansonsten sind darüber hinaus keine Entscheidungen von Ihnen zu treffen. Ich würde Sie jetzt durch die Unterlage 4a durchführen, wo ich im Grunde genommen prosaisch schon mal alles versucht habe, kurz zusammenzufassen über das, was in den letzten Monaten beim IASB in Bezug auf die Agenda-Konsultation so ventiliert wurde. Man hat das jetzt mittlerweile auch schon geclustert in, lassen Sie mich mal kurz zählen, das sind drei Themen, nämlich die strategischen, übergeordneten Sachen, dann das Arbeitsprogramm bis 2021 ohne die Forschungsaktivitäten und dann hat man sich mit dem Forschungsprogramm auch noch befasst. Und gut, darüber hinaus, was das Arbeitsprogramm eben nicht betrifft, ist die Zusammenarbeit mit nationalen Standardsetzern und anderen Organisationen. Was diese strategischen Überlegungen angeht, sagt der Board, das ist alles noch vorläufig, muss man dazu sagen. Ja, wir wollen zukünftig uns weniger um die sogenannten transaktionsbezogenen Projekte kümmern, die so auf Standard-Level-Ebene stattfinden. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, wir wollen auch versuchen, die Belastung für die Parteien, für die Unternehmen, die von IFRS betroffen sind, ja, also das betrifft Investoren, Ersteller, Prüfer, Regulatoren und so weiter, deutlich reduzieren. Und aus diesem Grund hat der Board abgeleitet, unser Arbeitsprogramm soll von 2017 bis 2021 gekennzeichnet sein durch folgende Punkte. Wie können wir die Kommunikationsfähigkeit von IFRS-Abschlüssen erhöhen? Wir wollen uns befassen mit Implementierung und konsistenter Anwendung. Weiterhin wollen wir dafür Sorge tragen, dass die Einzelstandards eine stärkere Konsistenz, eine stärkere Anbindung an das Rahmenkonzept haben. Und wir wollen ein Forschungsprogramm, was weniger umfassend, aber dafür realistisch ist und aussieht auf Erfolg hat, quasi klein, aber fein. Und künftige Agenda-Konsultationen werden alle 5 Jahre stattfinden. Ich habe in dieser Unterlage auch noch aufgenommen, was wir in unserer Stellungnahme auf den Request for View gesagt haben, beziehungsweise in anderen Stellungnahmen, so Textziffer 6 sehen Sie gleich in unserer Stellungnahme zum Effectiveness Review. Dort haben wir das Thema konsistente Anwendung adressiert, wobei wir gesagt haben, Achtung, das heißt aber nicht, dass den Unternehmen jegliche Flexibilität genommen werden sollte. In der Stellungnahme zum Rahmenkonzept, zum Entwurf des Rahmenkonzepts, hatten wir auch das Thema Konsistenz erwähnt, also auch ein Teil, den der Board jetzt ins Auge fasst. Konsistenz meint Rahmenkonzept in Bezug oder konsistentes Rahmenkonzept zu den einzelnen Standards. Und wir hatten in unserer Stellungnahme auf den Request for You auch angeregt, die Agenda-Konsultation zukünftig alle 5 Jahre stattfinden zu lassen. Insofern können wir erstmal sagen, dass wir zumindest in den vorläufigen, übergeordneten strategischen Entscheidungen die Ansicht des DRSC dort relativ gut wiederfinden. Beim Forschungsprogramm ohne die Forschungsaktivitäten sieht es so aus, da hat man das vorläufig wieder in zwei Stränge eingeteilt, einmal in große Projekte und einmal in Implementierungsprojekte und sonstige Projekte, wobei zu den großen Projekten die drei Großtanker-Rahmenkonzept, Versicherungsverträge, preisregulierte Geschäftsvorfälle. Gut, was ein Großtanker ist, weiß ich nicht. Nehme ich mal wieder zurück. Zwei Großtanker auf jeden Fall, nicht drei. Das muss an der Hitze liegen. Beim Rahmenkonzept sagt man ja, wir streben die Fertigstellung im Jahr 2017 an. Damit ist der Großteil der Arbeit erfüllt. Allerdings ist es damit dann noch nicht getan, denn anschließend will der Board Schulungsveranstaltungen offenbar durchführen, also bezeichnet das als Folgeaktivitäten, in Klammern hauptsächlich Schulungscharakter. Also das habe ich tatsächlich auch so wiedergegeben, wie es in den Sitzungen besprochen wurde. Bei den Versicherungsverträgen gibt es unterschiedliche Informationen. Eine Information sagt Fertigstellung Ende 2016. Wir haben jetzt kürzlich gehört, dass es auch im Q1 2017 sein könnte. Schauen wir mal. Das Thema preisregulierte Geschäftsvorfälle, das ist etwas, wo der Board jetzt den Stab gebeten hat, ein Bilanzierungsmodell zu entwickeln. Und das hat er begründet damit, dass IFRS 14 nach wie vor den Interimstatus hat. Und der Board ist der Ansicht, dass man da etwas tun soll, um diesen Interimstatus aufzuheben. Bei den Implementierungsaktivitäten gibt es einmal die Implementierung im engeren Sinne. Darunter ist zu verstehen Unterstützung bei Standardeinführungen. Genannt sind hier insbesondere die Standards oder IFRS 9, IFRS 15 und 16. Erwähnt wird ja auch die Education Initiative. Bei der Taxonomie will der Board über seine zukünftige Strategie nachdenken. Das Thema Peers ist auf der Tagesordnung, und zwar in einer ganz bestimmten Sequenz sogar. Man will mit 13 anfangen, dann 10 bis 12 behandeln und IFRS 5 auch. Was die kleinen mittelständischen Unternehmen angeht, sagt der Board hier, könnten wir uns eine öffentliche Konsultation im Jahr 2019 vorstellen. Na gut, das ist jetzt noch ein paar Jahre hin. Was hatten wir dazu gesagt? Gesundheit. Wir hatten gesagt, ja, Versicherungsverträge und Rahmenkonzept sind auf jeden Fall Projekte, die man mit hoher Priorität angehen sollte. Wir hatten darunter auch noch unter den großen Projekten noch das Thema Angabeninitiative, Disclosure Initiative gesehen. Der Board definiert das Projekt Angabeninitiative aber innerhalb der Forschungsprojekte. Ja, das finden wir jetzt hier in der Tabelle deswegen nicht wieder. Was die preisregulierten Geschäftsvorfälle angeht, da hatten wir auch, nachdem wir das Meinungsbild unserer Konstituenten eingeholt haben, auch gesagt, ja, das ist eigentlich nicht unbedingt von hoher Wichtigkeit, und hatten gesagt, ISB prüft das nochmal. Das hat er augenscheinlich getan und ist zu einem anderen Schluss gekommen als wir.
Auch vor dem Hintergrund, dass alle anderen gesagt haben, das ist wichtig, oder hat der Board sich dagegen wie?
Nee, es gab wohl eine zahlreiche Stellungnahmen, die gesagt haben, das sei was Wichtiges.
Die kamen alle aus Kanada, oder?
Also wo die herkamen, kann ich nicht sagen. Was die Peers angeht, da hatten wir, das hatten wir betont. Wir hatten auch zu IFRS 5 ja gesagt, da wäre ein Forschungsprojekt eigentlich ganz gut. Das hat der Board jetzt anders entschieden. Er hat aber wenigstens IFRS 5 auf die Liste der Post-Implementation Reviews gesetzt. Was das Forschungsprogramm angeht, da hat der Board ja um Priorisierung gebeten. Herr Schlimmer, wollten Sie was sagen?
Naja, also ich wollte so. Frage ist wann? Also ich sehe das ja als einen ganz großen Stillstand, was der Board sich da selber verordnet. Nämlich, sagen wir mal, nach dem Jahr 2017 lege ich für 4 Jahre die Hände in die Hosentasche und mache erstmal nichts. Das heißt, ich mache natürlich Schulungen und ich mache Implementierung, wobei bei der Implementierung auch wieder die Frage ist, was fällt denn dann eigentlich am Interpretation Committee zu? Also diejenigen Dinge, die bei der Implementierung von 9, 15 und 16 begleitet werden sollen, ich kann daran noch nicht konkret erkennen, worin das münden soll. Soll also Implementierung und Sonstiges darin münden, dass man Standard Amendments macht und sich insofern das Board dann auch mal mit diesen Themen beschäftigen soll oder muss? Oder ist es eher etwas, dass man im Rahmen der Implementierung Anwendungsfragen, dass die dann beim IC angelandet werden? Also es ist mir so an der Stelle noch nicht so ganz klar. Bei den Peers fällt es mir schwer, also ich finde es gut, dass der IFRS 5 dabei ist, aber rein konzeptionell frage ich mich, warum er eigentlich dabei ist, weil eigentlich ist der IFRS 5 ja nicht erneuert worden in der letzten Zeit, und man hat mal im Zusammenhang mit anderen Standards, wo man gesagt hat, unterzieht diese Standards doch bitte mal einem Review. Ja, ich könnte ja genauso gut an IAS 36 oder sonst was denken. Hat man gesagt, nö, weil das ist ja, dieses Instrument ist eigentlich nur für Standards, die ab herausgekommen sind. Insofern passt es weder von dem, ich sag mal, in den Content Peer rein, als auch in die zeitliche Reihenfolge. Aber nur gut. Und ja, also ich habe das Gefühl, wir lassen erstmal ein bisschen Rauch verziehen, damit das IASB nicht wieder dann im Lichte steht, jetzt schon wieder an irgendwelchen großen Projekten zu arbeiten und dass man dort wirklich Angst hat, sich neuen Themen zu widmen, was ich auf der anderen Seite auch für gefährlich halte. Weil mein Rahmenkonzept, das ist alles schön und gut, das tut erstmal keinem weh. Und ich kann die strategische Marschrichtung nicht so wirklich erkennen, die man dort hat. Das ist so mein Eindruck dessen, was ich hier lese.
Vielleicht zwei Erläuterungen dazu. Fangen wir den leichten an. IFRS 5 ist eine Sache, die der IASB ja in der Agenda-Konsultation gezielt abgefragt hat. Dass er sagt, wir sind der Meinung, oder es wird uns berichtet, dass IFRS 5 inkonsistent ist. Und wir hören von verschiedenster Seite, dass man sich diese Standards mal annehmen müsste. Wir schlagen deswegen vor, dass wir da eine Befassung vornehmen. Da wurde nicht direkt danach gefragt, ob man PIR machen sollte, sondern da wurde nur gefragt, sollen wir in irgendeiner Form hier uns IFRS 5 mal zur Brust nehmen. Man hat jetzt halt entschieden, dass das vielleicht im Wege eines PIR eine gute Möglichkeit wäre. Also insofern könnte man sogar sagen, ist das eine gewisse Responsiveness auf Eingehen auf Dinge, die von der Praxis.
Inhaltlich habe ich ja da gar nichts gegen. Ja.
Es war jetzt mehr der
formale
Aspekt. Da kam das also her. Das heißt, die haben das wirklich aufgenommen und haben halt gesagt, die einfachste Möglichkeit ist es, über den PIR abzuwickeln, als jetzt ein separates Forschungsprojekt dafür aufzumachen. Die zweite Frage, legen die jetzt die Hände in den Schoß? Nein, eigentlich nicht. Martin Edelmann, der ja verantwortlich zeichnet für dieses Arbeitsprogramm als Boardmitglied, sagte, wir hören natürlich von verschiedensten Constituents, dass wir als IASB nun endlich mal die Füße stillhalten sollen. Ja, Period of Calm ist immer so das Schlagwort, was da kommt. Auf der anderen Seite sind wir der Meinung, es ist schon noch einiges zu tun. Und die Frage ist, wo können wir in irgendeiner Form etwas tun, ohne den Leuten gleich weh zu tun? Ja, ja, deswegen sage ich mal, eine Schwerpunktsetzung auf zwei Bereichen, nämlich einmal auf bestimmten Forschungsaktivitäten, da kommen wir gleich noch zu, und eine ganz klare Konzentration auf die Implementierung. Weg also von der Entwicklung von Großprojekten hin zu der Unterstützung bei der Einführung dieser neuen Standards. Man geht also schon davon aus, dass eine ganze Reihe an Fragestellungen kommen werden. Ein Produkt, was jetzt seit etwa einem Dreivierteljahr sehr, sehr reichlich genutzt wird, sind diese Webinars. Ja, ja, zu IFRS 4 meinethalben, also zur Entwicklung des Versicherungsstandards, neuerdings aber auch zu LISES und zu einigen anderen Themen. Da wird also ständig irgendwas rausgehauen. Und das wird auch im weitesten Sinne unter dieser Implementierung gefasst. Also wir wollen den Leuten helfen, den Standard praktisch gleich einheitlich und konsistent umzusetzen.
Und da habe ich teilweise wieder Bedenken, sagen wir mal, was das ist, diese Implementierung. Weil wenn ich so ein quasi, ich sag mal, neben Literaturschauplatz mache, aber ohne dass die Prinzipien überhaupt nicht mehr verstehen kann, dann muss ich mich natürlich fragen, passt das an der Stelle? Und was ist das überhaupt? Welchen Gap-Level hat das, was dort dann eben verkündet wird in diesen Webinars oder eventuell auch nur in einem Staff-Paper, dann in einem Nebensatz? Also wie arbeitet man das Ganze auf? Weil, ich weiß es nicht, aber für mich ist dieses Implementierung eigentlich ein neuer Arbeitsbereich des Boards, den ich so bisher nicht wahrgenommen habe.
Den gab es auch nicht. Ne? Ja. Den gab es auch nicht. Das ist im Grunde genommen so wie die logische Fortsetzung eigentlich der TRG-Tätigkeiten. TRG war im Grunde genommen, bevor der Standard effective wurde, jetzt sagt man, was können wir trotzdem tun, um den Unternehmen zu helfen bei der Umsetzung der Standards.
Aber das bedeutet doch, dass das Unternehmen, ich sehe es jetzt mal ein bisschen auf die Kante legen, das Problem hat, dass es mehr oder minder dieser Diskussion immer direkt folgen muss, weil dann aus einer dokumentierten Board-Sicht natürlich eine Bilanzierungskonsequenz herrührt. So, und wenn das nicht in einem Amendment oder in einer Interpretation mündet, ist es doch gleich so wie heute auch. Die SEC sagt ja zum Beispiel auch, ja, was die TRG da verlautbart hat, wir denken schon, dass das irgendwie relevant ist und eine bestimmte Wirkung entfalten sollte. So, wenn das Board mit der gleichen Maßgabe da reingeht, du sagst ja selber, man möchte eigentlich die Breite möglicher Interpretationen dadurch schmälern, dann hat man in der Anwendungscommunity das Problem, dass man da einen Nebenschauplatz hat, der absolut unter dem Fokus stehen muss. Unabhängig davon, dass das dann nicht in einem Amendment oder in irgendetwas anderem mündet.
Aber dieser Strang wird ja nur reaktiv tätig, nicht proaktiv.
Ja.
Das heißt, ja. Es ist keine, nicht daran gedacht, dass der Board sich jetzt mal überlegt, wir besprechen mal die Paragraphen 1 bis 20 von Revenue Recognition und überlegen uns, welche Fragen auftauchen
können. Verstehe ich. Also ich sehe das so, das Board sieht, oh, da sind zwei Pfade eingeschlagen worden. Ja, also in der Handhabung, wie gehe ich damit um? Und das Board überlegt sich, eigentlich gemäß unserer heutigen Philosophie, man weiß ja nicht, ob das auch schon die Philosophie vor 3 Jahren gewesen wäre, gefällt uns aber der Pfad B besser. Und wir denken auch irgendwie, dass sich das vom Standard her so argumentieren lässt. Und das ist ja immer ein bisschen fadenscheinig, ob man das tatsächlich so ist. So, sonst wären nicht zwei vielleicht gleichwertige Wege aufgetreten. So, und was ist das? In der Vergangenheit war das dann eine Interpretation. So, heute sage ich dann, naja, das ist eine Implementierungshilfe.
Nee, das kann immer eine Interpretation sein. Der Punkt ist ja, dass derjenige, der verantwortlich ist für Implementierung, derselbe ist, der für Interpretations zuständig ist. Die beiden Sachen laufen ja beide bei Henry Rees und Patina zusammen.
Ja.
Und ich halte das auch
für... Also sind ja beide keine Boardmitglieder. So. Also deshalb fokussiere ich so darauf. Also was ist da die Aufgabe des Boards bei der Implementierung?
Im Zweifelsfall keine andere als heute bei IFRIC-Interpretationen auch.
Dabei zu sitzen und zuzuhören.
Ich gehe davon aus, dass der größte Teil hier tatsächlich eigentlich mehr eine Frage ist, wie gehen wir mit aufkommenden Unsicherheiten um, wie adressieren wir die? Und ich denke, dass man versuchen wird, einen Großteil über IFRIC abzufangen und dass die Dinge, wo man sagt, da reicht das IFRIC-Mandat nicht aus, dann eben hochspielen wird in dem Board. Und ob das jetzt dann in irgendeiner Form unmittelbar zu einer Änderung führt, zu einer weiteren Clarification oder wie auch immer ich das nenne, ob man sagt, das geht in den Themenspeicher für den PIR, das wird man einfach absehen müssen. Also es gibt, wie du sagtest, keinen etablierten Prozess dafür, das ist komplett neu.
Vielleicht eine Anmerkung dazu, dass das wechselwirkt ja auch direkt mit dem Constitution Review. Also wir haben ja jetzt den Entwurf für die Änderung und da ist ja auch nochmal ziemlich klar angeregt worden, auch das Ressourcenpooling eben so voranzutreiben mit Implementierung, Interpretation und Education ist ja der dritte Pfad, der auch noch dazu gehört, dass das quasi ein Ressourcenpool auch vom Mitarbeiterstab her werden soll, weil man da eben denkt, das sind eigentlich, die laufen in die vermeintlich gleiche Richtung von Consistent Application dann auch.
Ja, ich sehe es einfach nur von der praktischen Seite her. Also sprich, wenn man jetzt tatsächlich Anwender ist, auch bei IFRS 9, ja, dann wird dann beim Board irgendwas diskutiert, wo vielleicht irgendwo unterschiedliche Sichtweisen zwischen Europa, Asien oder sonst was bestehen, festgestellt. Man hat eine bestimmte Bilanzierungslogik eben für sich entwickelt und auf Basis dieser in Anführungszeichen dann Sekundärliteratur wird man vielleicht quasi gezwungen, die zu ändern. Ja, wenn es im Rahmen des klassischen Prozesses Interpretation läuft. Nein, wenn das dann so Nebensätze sind, die, ich sag mal, aus irgendwelchen Bordprotokollen hervorgehen. Das ist der Punkt eben, worin mündet diese Implementierung. Weil meines Erachtens kann sie nur, wenn dann entweder in einem Amendment münden oder in einer Interpretation oder eben in einem, wenn es ganz klein ist, in einem Annual Improvement Project oder so. Aber wenn es wirklich darum geht, Diversity of Views zu reduzieren, sind wir meines Erachtens immer nur in den ersten beiden Versionen. Ich befürchte aber, dass viel im Klein-Klein dann auch so wie so NIFRICs Wirkungen entfalten wird und man über diesen Mechanismus sagen wir mal, auch noch verstärkt gehen will. Und da, wie gesagt, sehe ich es so, dass eine Vielzahl dann noch von zusätzlichen Dokumenten gegebenenfalls irgendwo in dem Fundus sein müssen, der bilanziellen Anwender. Oder eben in den Handbüchern der WPs hinterher, ja. Also Manual of Accounting oder KPMG Insights, wo das dann zeitverzögert ein Jahr später aufgenommen wird.
dann mache ich weiter. Das Forschungsprogramm war im Request for Viewer auch ziemlich präsent. Dem Ganzen wurden ja sogar zwei Fragen gewidmet. Wir haben das priorisiert, haben uns dazu ja auch die Ansicht unserer Konstituenten abgeholt. Und der Mitarbeiterstab des IASB hat jetzt alle Priorisierungen in allen Stellungnahmen mal zusammengefasst und eine Rangliste erstellt, die Sie hier unter den Texten von 13 und 16 sehen. Diese Tabelle, die geht eigentlich von 1 bis 17, die habe ich deswegen auseinandergezogen, weil nur die Projekte 1 bis 6 quasi direkten Einflug in das zukünftige Forschungsprogramm gefunden haben, währenddessen mit den Projekten 7 bis 17 Folgendes passiert. Die sind in die sogenannte Research Pipeline gesteckt worden. Aber wie Sie sehen, eins wollte ich noch hinweisen, Sie sehen in der Tabelle auch die jeweilige Bewertung, die wir angestellt haben unter Stellungnahme. Ja, da ist in die zukünftigen Forschungsprojekte, die in der linken oder in der Tabelle unter Textziffer 13 stehen, sind bis auf eins alle mit hoch oder mittel priorisiert worden. Das Einzige, was von uns gering priorisiert wurde, ist das Thema Performance Reporting. Aber jetzt zur Research Pipeline. Die Research Pipeline wird offenbar vom IASB als so eine Art Sammelspeicher für Projekte verstanden, zu dem man sagt, ja, da müsste man mal was machen, aber wir priorisieren jetzt erstmal und sagen, die ersten sechs, die entsprechen unserer Vorstellung eines Forschungsprogramms oder auch die Menge von sechs und entspricht der Menge eines Forschungsprogramms, was die beiden vorgenannten Eigenschaften hat. A, es ist realistisch und B, es hat Aussicht auf Erfolg. Also mehr möchte man offenbar in das Forschungsprogramm als diese sechs nicht reinnehmen. Man hat aber gesagt, wenn eins von diesen sechs Projekten fertig wird vor der nächsten Agenda-Konsultation, dann werden wir eines dieser Research-Pipeline-Projekte oder je nachdem, welcher Rangfolge das steht, in das Forschungsprogramm aufnehmen, spätestens aber in das Forschungsprogramm für die sozusagen nächste oder aus jetziger Sicht übernächste Arbeitsprogrammperiode. Soweit das Verständnis über den Begriff Forschungsprogramm. Man hat sich dann darüber unterhalten, ob man noch ein weiteres Forschungsprojekt in die Research Pipeline, also in den Themenspeicher, mit aufnimmt, der das Thema variable und bedingte Gegenleistung zum Gegenstand hat. Warum? Man sagt, naja, unklare Regelungen, Regelungslücken gibt es in Bezug auf Anschaffung von Vermögenswerten gegen variable Gegenleistungen, wenn diese Transaktionen außerhalb von Unternehmenszusammenschlüssen stattfinden. Es gab dazu eine hinreichende Menge von Eingaben an das Interpretations Committee. Eine ist derzeit mit einer Draft Interpretation betextet worden. Das ist der Interpretationsentwurf zu IAS 21, wo es um Fremdwährungsgeschäfte und um vorausgezahlte Gegenleistungen geht. Die anderen Eingaben sind aber nicht behandelt worden durch das Interpretations Committee. Dann gibt es noch weitere Bestandteile der sogenannten Research Pipeline, wo der Board sagt, ja, wir hatten dazu eine Forschungsaktivität in der Vergangenheit, die werden wir in dem Umfang nicht weiterführen, aber wir werden Teilaspekte aus diesen alten Forschungsprogrammen herauspicken und die wann auch immer weiterführen, also in diese Research Pipeline stecken. Das betrifft die Themen Hochinflation. Da will man prüfen, ob der Scope von IAS 29, da geht es um die Hyperinflationary Economies, ob man diesen Scope erweitern kann, um dort auch mit diesem Standard Linder abzudecken, bei denen zwar eine Inflation besteht, also eine hohe Inflation besteht, aber eben keine exorbitant hohe Inflation, so wie wir das mit Hyperinflation bezeichnen. Und der zweite Aspekt ist das Thema Pension. Hier möchte man untersuchen, die Machbarkeit eines Ansatzes, der auf die Interaktion zwischen Cashflows und Abzinsungssatz sich konzentriert. Hier geht es um das Problem Bewertung bzw. Aufzinsung des Planvermögens, folgt eben mit dem Marktzins, ja, die Bewertung der DBO, aber mit der Rendite aus High Quality Corporate Bonds und den daraus resultierenden Mismatch. Also so ist das wohl zu verstehen, was man aus dem Themenbereich Pensionen dort in die Research Pipeline herauspacken soll. Dann gibt es noch ein Thema, IFRS-Berichterstattung durch, ich habe das mit KMT abgekürzt, kleine mittelständische Tochterunternehmen, also spezielle KMU. hier überlegt man, wie man mit der Anregung diverser oder vieler Konstituenten umgeht, die gesagt haben, naja, warum gestattet ihr denn nicht den Tochterunternehmen, die IFRS nur deswegen machen, weil sie Tochter eines IFRS bilanzierenden Mutterunternehmens sind, die IFRS für die SMEs anzuwenden. Also der ISB will ja untersuchen, ob das überhaupt machbar ist und ob man eine entsprechende Regelung für die sogenannten KMT dort einführen kann. Aber das Thema ist auch erstmal in die Research Pipeline zurückgestellt. Dann gibt es zwei Themen, für die keine Aufnahme in die Forschungsagenda vorgesehen ist. Das sind die Themen anteilsbasierte Vergütung und Abzinsungssätze. Im Mai hat man sich zum Thema IFRS 2 unterhalten beim Board und gesagt, ja, also wir stellen fest, ja, es gibt dort eine hohe Komplexität in der Bilanzierung und in den Vorgaben des Standards, aber wenn man diese reduzieren würde oder reduzieren möchte, müsste man bei zwei Dingen im Grunde genommen anfangen. Erstmal ist es, zum einen ist es das Fair Value at Grant Date Model und zum zweiten ist es die Frage, brauchen wir denn wirklich eine getrennte Bilanzierungsprozedere für die Equity Settled und für die Cash Settled Share-Based Payments. Beides ist im Moment aus Sicht des IASB keine Option, deswegen hat man gesagt, wir machen hier Schluss an der Stelle. Man überlegt, ob man jetzt noch ein Papier veröffentlicht, in dem man die Ergebnisse nochmal aufschreibt. Ähnliches gilt womöglich für das Thema Abzinsungssätze. Man will das Projekt auch bis zum Jahresende beenden. Man hat sich im April darüber unterhalten, ob man das Thema weiterführt, aber aus dem, was da gesagt wurde, konnte man es nicht so richtig entnehmen, ob die da jetzt entschieden haben, machen die weiter oder nicht. Es ist aber so, wenn man in das Papier der ASAF-Sitzung reinschaut im Juli, dann sieht es so aus, als ob auch dieses Projekt bis zum Ende des Jahres 2016 in der mit beendet gefleckten Schublade verschwindet. So, was hatten wir gesagt? Wir haben gesagt, Abzinsungssätze hat eine hohe Priorität. Ja, hat es beim Board offenbar nicht ausgereicht. Wahrscheinlich andere auch anders gesehen. Es gibt ein paar weitere Themen daneben, die der Board sagt, die werden wir nicht behandeln. Das ist das Thema Ertragssteuern, das Thema Währungsumrechnung und das Thema immaterielle Vermögenswerte und Forschung und Entwicklung. Das war Teil der Extractive Industries, so wie es.
Ich nur mal kurz für mein Verständnis, weil die Abzinsungssätze tauchen ja immer auf unter dem in der Überschrift Forschungsprogramm als zurückgestellt. Unter Nummer 9 und jetzt ganz unten tauchen sie nochmal auf unter Themen, die keine Aufnahme in die Folge vorgesehen. Was ist denn jetzt bei Abzinsungssätzen der Fall? Sind die im Forschungsprogramm oder nicht?
Nee, die Themen Abzinsungssätze, die sind nicht in der Research Pipeline drin. Was in der Research Pipeline ist, das ist auf Seite 6, das habe ich vielleicht etwas vernachlässigt. Das sind die Themen Equity-Methode, IAS 37, Schadstoffrisiken und Rohstoffindustrie.
Also die Punkte 7 bis 17 sind komplett
rausgefallen. Nee, halt, sorry. Okay, nein, sorry, das vergessen, was ich zuletzt gesagt habe, das ist Research Pipeline. Da steht dann, ja.
Aber wenn es Research Pipeline. Ich dachte, 7 bis 17 sind sozusagen die ganzen anderen, neben den 6, die abgefragt wurden, dann mit einer Rangfolge und aus denen wurde dann für die Research Pipeline wurden 4 ausgewählt. Aber ich bin jetzt, Sie haben das Detail.
Ich habe es jetzt eben anders verstanden, dass die 7 bis 17, aber vielleicht sagen Sie es, wie es wirklich so ist, bevor ich jetzt irgendwas...
Da muss ich nochmal gucken, was ich da reingeschrieben habe. Sekunde. Also die Research Pipeline ist das, was ich zuletzt sagte. Also wir haben einmal die Themen 7 bis 17. Das sind die, die nicht in das nächste Forschungsprogramm eingehen. Also nicht in das Forschungsprogramm, was mit dem Jahr 2017 angegangen wird. So, von diesem Teil 7 bis 17... wird ein Teil bis auf Weiteres zurückgestellt, ja, und die werden nachrücken, wenn eines der 6 oder mehrere der 6 dieses neuen Forschungsprogramms beendet ist, spätestens aber 2022, wenn die nächste Periode des Arbeitsplans beginnt. Und das sind die, die in der Tabelle auf Seite 6 stehen.
Aber das sind die, die alle mit gering oder Abbruch gewertet wurden und nicht die, die rausgeflogen sind, obwohl sie hoch bewertet wurden.
Ja, das ist unsere Bewertung. Genau. Equity-Methode haben wir mit gering bewertet. IS-37 haben wir auch mit gering bewertet. Schadstoff-Emissionen auch gering. Und die Extractive Industries waren hier gar nicht separat abgefragt.
Also, um deine Frage zu beantworten, das sind ja zwei Themen. Ne? Das ist das Thema 9 und das Thema 16. Die beiden sind nachträglich auch noch aus der Research Pipeline genommen worden. Die sollen einfach ganz ins Regal gestellt werden. Die 11 nicht, nee. Also Pensions?
Pensions war auch
so. Wird schon weiter verfolgt.
Ein Teil davon zumindest, ja. Ne?
Aber die Abzinsungssätze und die anteilsbasierte Vergütung, die sind echt rausgenommen worden aus dem Forschungspro, also aus der Pipeline. Der Board geht einfach davon aus, dass er bei den Abzinsungssätzen fertig ist. Das hängt aber auch maßgeblich damit zusammen, dass er sich selbst einen sehr, sehr engen Arbeitsauftrag gegeben hat. Der Arbeitsauftrag lautete ja nur, doch mal nachzugucken, wie Abzinsungsvorschriften derzeit in den Standards kodifiziert sind und festzustellen, wenn sie unterschiedlich kodifiziert sind, warum sie unterschiedlich kodifiziert sind. So, das hat man gemacht, das ist ja eine reine Fleißarbeit. Und die Frage ist, ob man jetzt das Arbeitsergebnis noch dokumentiert oder nicht. Das hat der Board mal vorläufig beschlossen, dass er das tun will. Er weiß noch nicht genau, in welcher Form er das macht, ob in einem Research Report oder wie auch immer. Aber dann denkt er, habe fertig.
Aber ich bin noch immer noch mal exemplarisch bei 11, ja? Also hier Leistungen nach
Berlin. Ja, darf ich gerade noch eben bei der 9 weitermachen. Was er nicht untersucht hat, sind irgendwelche Querbeziehungen in andere Projekte hinein, wie zum Beispiel zu 11, wie zum Beispiel zu 10. Was er nicht untersucht hat, sind Spezialthemen, die wir im Augenblick damit verbinden, wie Negative Interest Rates oder sowas, also grundsätzliche Auswirkungen, was passiert, wenn ich Niedrigzinsumfeld habe. Was er nicht untersucht hat, ist die Querbeziehung in Richtung Performance Reporting. Ja, was bedeutet das, wenn ich hier Veränderungen von Abzinsungssätzen mit Ergebniswirkungen ständig durch die G&V route? Also all diese Fragestellungen haben wir mit dem Thema Abzinsungssätze ja auch verbunden. Der IASB hat aber das Thema wirklich sehr, sehr eng definiert und wollte einfach nur wissen, warum nutzen wir unterschiedliche Vorschriften, ohne jetzt daraus irgendwelche Policy-Entscheidungen.
Okay, das heißt, in den sehr wahrscheinlich veröffentlichten Leitlinien oder Lehrmaterial wird dann auch begründet, warum ich in unterschiedlichen Standards unterschiedliche Abzinsungssätze benutze.
Bestenfalls ja, vielleicht gut, wird aber...
Dem schaue ich natürlich mit Interesse entgegen.
Ja.
Weil einfach nur auflisten, der ist anders, ja. Das weiß ich auch.
Ja.
Deswegen haben wir es ja.
Exakt.
Sehr schön. Dann haben wir
ja
ganz schön.
Ja, nein, ich war jetzt beispielsweise bei Punkt 11. Also, ich hatte das jetzt so verstanden: ich habe die ersten 6 Themen und danach kommt irgendwas, was hier unter 17, ja. Das ist entweder Equity, Rückstellung, eventuell. So, dann habe ich aber immer noch nicht 11.
Nee,
so.
Dann. 11 ist in 19, ne? Da wird der Teil rausgenommen.
Das ist dann das, was da, okay. Ja. Also mein Credo dabei ist, man stellt... ist vielleicht noch ein Gedanke von mir. Ich frage mich, was macht tatsächlich den Wert von Unternehmen aus? Und immer mehr. Und wenn man schaut, Digitalisierung... kommt man immer mehr dazu, dass das immaterielle Werte den größten Wertbestandteil eines Unternehmens ausmachen. Noch nicht mal im Forschungsbereich widme ich mich dem Thema. Das heißt ja nicht, dass ich einen Standard hinterher rausbringen muss, aber dass ich zumindest gucke, wonach könnte ich das kategorisieren. Also mit gutem Wille könnte ich ja sagen, das soll in einem Goodwill-Projekt passieren, aber das passiert natürlich nicht. Und insofern finde ich, rüstet man sich dort nicht wirklich für die Zukunft. Ja, also ich als Research-Projekt hätte ich es mindestens mal gesehen. Neben den, ich sag mal Reibungspunkten, die man mit der allgemeinen Bilanzierung hat, wie Abzinsungssätze, Pensionen und so weiter. Aber dass ich den größten, teilweise größten Wert in den Unternehmensbilanzen eben seit Jahren unangetastet lasse, das kann ich nicht verstehen. Auch vor dem Hintergrund, dass es dort vielfach zu, ich sag mal, Teilungen von immateriellen Werten kommen kann, zu Austausch und ich weiß nicht was alles.
Wie das angemerkt? Wie gesagt, ich sollte bitte immaterielle Vermögensgewinne.
Also ich habe es zumindest persönlich mehrfach beim IASB abgelandet.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das unter der Flagge des DRSC gemacht habe, aber ich habe zumindest gesagt, also genau aus den Gründen, die Martin auch genannt hat. Mein alter Satz, 70% der heutigen Wertschöpfung findet im tertiären Sektor statt. Und da gibt es keine Machinery. Ja? Da findet die Wertschöpfung im immateriellen Bereich statt.
Und wir machen uns hier astronomisch genaue Gedanken darüber, wie man die Folgebewertung eines Goodwills bilanzieren soll. Aber dass ich mich um den selbst geschaffenen Unternehmenswert vielleicht mal kümmere, ja, um die Frage Markenzeichen, pipapo, kein Mensch regt sich darüber auf. Und dann stelle ich irgendwann völlig erstaunt fest, dass wenn Facebook an die Börse geht, ich auf einmal eine Riesendifferenz zwischen Book Value und Market Value bekomme und alle sagen, wie kommt das denn? Das sind ja Hoffnungswerte. Ich sag mal, bei Hans ist das Thema allmählich angekommen. Ich habe mich vor 3,5 Jahren, mittlerweile fast 5 Jahren mit ihm angelegt dazu und mittlerweile hat er begriffen, was mein Thema ist und hat gesagt, ja, wir müssen mal gucken, eventuell müssen wir zumindest bei Disclosures irgendetwas machen. Also mit Recognition und Measurement, da trauen sie sich ja nicht ran. Recognition geht wahrscheinlich schnell, Measurement wäre das eigentliche Thema. Aber sie sagen, wenn wir das nicht können, vielleicht müssen wir tatsächlich irgendwo auf der Angabenseite was machen. Das taucht hier in der Tat nicht auf. Warum taucht es nicht auf? Das ist meine zweite Anmerkung. Das Forschungsprogramm trägt sehr stark auch Martin Edelmanns Züge. Der sagt, wenn ich mal in unseren Track Record gucke, für die letzten 5 Jahre, und das mal exemplarisch, das könnte ja über die ganzen 15 Jahre gehen, dann gibt es ein übereinstimmendes Motto, over promise and under deliver. Ja, wir sagen immer, wir nehmen uns irgendwelcher Themen an, aber wirklich mal was produzieren, können wir eigentlich nicht. Ja. Ich sagte, es macht doch weitaus mehr Sinn, dass wir uns auf ein paar wenige Themen konzentrieren und dann auch wirklich zusehen, dass wir dazu in diesem gesteckten 5-Jahres-Zeitraum auch wirklich mal was rausbringen. Und deswegen hat er gesagt, müssen wir eine Priorisierung machen. Und die Priorisierung auf 6 kommt aus 2 Teilen. Also der IASB hat die Rückmeldung bei der Agenda-Konsultation ja in der ABC-Analyse geclustert. Da waren im A-Block sowieso nur 4 Themen drin, gar nicht mal 6. Er hat Michael Shields beauftragt, ihm mitzuteilen, wie viele Senior Project Manager es eigentlich gibt, die wirklich im Consulting-Sinne Projektmanagement-Erfahrung haben. Also in der Lage sind, ein Projekt praktisch über Milestones abzuwickeln. So hat er gesagt, also ganz ehrlich, kaum mehr als 8. Dann hat Martin knallhart gesagt, okay, 2 brauchen wir für die beiden Großtanker, die restlichen 6 bitte je auf ein Projekt und dann ist Feierabend und dann bitte von oben abstreichen. Und so sind diese 6 Projekte zustande gekommen. Ich denke, diese Entscheidung, konzentriere dich auf wenige Projekte, staffe die vernünftig, denn das ist dann die Konsequenz daraus. Jedes Research-Projekt soll jetzt zwischen 3 und 5 Mitarbeitern haben und nicht nur eine Nase. Und jedes dieser Projekte soll praktisch in jeder Board-Sitzung auftauchen mit einem neuen Fortschrittsbericht. Sodass man sagt, ich möchte einfach ständig auf dem Laufenden gehalten werden, was da passiert. Und nicht nur das Projekt dann einmal alle 4 Monate sehen, wo ich dann jedes Mal wieder bei 0 anfange. Kann ich absolut nachvollziehen. Also finde ich sogar eine relativ gute Herangehensweise. Die Frage, die man sich immer stellen kann, ist, A, sind das die richtigen Projekte, also die, wo es der Praxis brennt. Aber sag mal, wenn die Rückmeldungen halt ergeben haben, das sind die Top 6, die in der Liste zugemeldet wurden, dann muss man sagen, ist da wohl offensichtlich ein bisschen Evidenz drin. Die spannende Frage, die nicht beantwortet wird und die Herr Schmotz ja ganz am Ende dieses Papiers hier stellt, ist die, was passiert, wenn wir jetzt dummerweise irgendwo in der Nahrungskette in dem Bereich 7 bis 17 hängen? Mit irgendetwas, was uns massiv drängt. Ungeachtet der Tatsache, ob es das tut, aber was passiert, wenn? Denn wenn ich an der Stelle sage, es ist auch keins von den 4, die auf Seite 6 stehen, ja, Equity, Rote, Rohstoffindustrie und so weiter, dann bedeutet das ja, dass ich diese Themen vermutlich frühestens 2027 sehe. Dann wollen die aber erstmal nur darüber diskutieren. Das heißt, bis ich dann mal irgendwann so weit bin, dass ein Standard draußen kommt, bin ich pensioniert. Ja? Ja, ist auch eine Möglichkeit, sich dem Bilanzierungsproblem zu entziehen. Ja, aber natürlich nicht gerade responsive, vor allen Dingen nicht aus Sicht derjenigen, die irgendein Thema anlanden. Und da stellt sich dann die Frage, ist das nicht eigentlich der klassische Aufschlagpunkt, wo man sagen muss, hier müssten jetzt nationale Standardsetzer ins Spiel kommen? Indem man sagt, dann lasst uns im Grunde genommen eure Research Capability poolen. Ihr habt ja auch ein paar Leutchen. Könnt ihr uns in irgendeiner Form Arbeit abnehmen? Gathering of Evidence, vielleicht bestimmte Ansätze bereits einmal vor
sondieren und gucken, damit wir nicht bei Null anfangen und das eben alles wahnsinnig lange dauert? Das ist genau die Frage, die sich daraus ergibt. So, und diese Frage will der IASB dem Grunde nach eigentlich gar nicht gestellt haben, weil er sagt, A, wir haben die alleinige Hoheit über IFRS, kein anderer darf IFRS auslegen. Und da schließt nationale Standardsätze mit ein. Und da sagen wir, Leute, da haben wir Probleme mit, tut mir leid. Ja, viele nationale Standardsetzer sagen, wir haben auch noch Authority over Local Gap, das haben wir jetzt in Deutschland nun mal nicht, und sagen, wir können das Problem dann auf der lokalen Seite irgendwie anderweitig abfackeln, aber die Frage ist, was machen wir mit denjenigen, die eben nur an IFRS gekettet sind? Sollen die jetzt 10 Jahre lang ihre Bilanzierung einstellen, ja, bis der IASB vielleicht mal die Ressourcen beisammen hat, dass er sich mit dem Thema beschäftigt? Da sind wir der Meinung, da muss in der Zwischenzeit was passieren. Ja, und da schließt sich im Grunde genommen auch der Kreis zu dem, was wir vorhin unter IFRIC besprochen haben. Es mag sein, dass mit 1000 Gründe angeliefert werden, warum eine Nichtbeschäftigung in line ist mit irgendwelchen Statuten, die man sich selbst gegeben hat. Das ist aber nicht die Antwort, die mich interessiert. Die Antwort, die mich interessiert, ist, was ist die Lösung auf mein Problem? Und das Problem geht nicht deswegen weg, nur weil irgendein Gremium sagt, tut mir leid, befasse ich mich jetzt nicht mit. Da muss eine Responsiveness passieren. Und diese Bereitschaft dazu, denke ich, die müsste man im IASB abfordern. Und das wäre eigentlich meine Kernaussage auf dieses Papier Agenda Konsultation. Ich kann verstehen, warum man die Priorisierung nimmt. Ich kann verstehen, wie man die zu den Research-Projekten kommt. Ich finde die Begrenzung auf wenige statt alle absolut richtig. Sie lässt aber eigentlich dann nur praktisch den Schluss zu, dass hier eine Folgefrage beantwortet werden muss, die in dem Papier noch nicht beantwortet ist, was der IASB vorlegt. Jetzt greife ich schon ein bisschen Herrn Schmutz voraus.
Ich habe noch mal eine kleine Anmerkung zu dem Punkt von der Stimme mit den Intangibles. Das ist eine Sache, die ist ja auch bei EFRAG schon mal mit andiskutiert worden im Kontext dieser ASBG EFRAG Research Arbeit. Und ganz kurz jetzt, glaube ich, in der IASB-Satzung jetzt im Mai nur ganz kurz noch mal angedockt worden, als die Ergebnisse da auch mal vorgestellt worden sind, weil da sind ja auch ein paar Slides und empirische Untersuchungen dabei, nicht nur eben zum Goodwill, sondern auch zum generell Intangibles versus Marktkapitalisierung und so weiter. Und da ist die Reise ja auch absolut klar. Also wie groß der Spread mittlerweile ist, den Teil, den man überhaupt nicht mehr erklären kann, den Teil, der jetzt schon über Intangibles abgedeckt wird und wie klein dann der Rest der Bilanz ist, über den wir uns in epischer Breite auslassen. Und also das schwebt da noch so ein bisschen mit im Raum rum. Also diese Research, die wirft die Frage einem praktisch nochmal wirklich vor die Füße. Wo legen wir eigentlich die Schwerpunkte? Also muss man mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt bei EFRAG nochmal wieder zurückkommt, das Thema, werden wir sehen. Aber also ich meine, mehr kann man auch nicht machen. Also das ISB kennt die Thema. Also jetzt, wie gesagt, im Mai ist es ja auch nochmal wirklich denen auch knallhart präsentiert worden, sozusagen als Ergebnis. Und mehr kann man jetzt wahrscheinlich schwerlich da auch machen. Ne?
Aber ist denn dieser Unterschied wirklich? Ich glaube, am Ende geht es ja um Dinge, die vielleicht dann auch gar nicht bilanzierungsfähig sind. Also nehmen wir mal das Beispiel, das Roman eben hatte. Ich glaube, ein wesentlicher Teil des Börsenwerts der Allianz ist Kundenzufriedenheit. Wie will ich das denn in der Bilanz haben?
Wie will ich das? Ist ja die methodische Frage, das auszuschließen, warum man es nicht bilanzieren kann. Das sagst du jetzt so einfach.
Ja gut, aber da muss ich ja weg vom... Ja? Davor stehe ich dann im Board, zu sagen, ja, gehe ich jetzt weg vom Anschaffungskostenprinzip? Bilanziere ich dann, wie will ich das? Ja gut, okay, aber dass die da sagen, da auf absehbare Zeit. Und ich muss auch sagen, eigentlich geht es in unseren Diskussionen auch in die andere Richtung. Also ich denke nur an Forschung und Entwicklung, wann wir das ansetzen. Ich denke nur an Sachen bei Unternehmenserwerben, wo wir anfangen und sagen, ja, aber müssen wir da all die Intangibles ansetzen, können wir nicht alles in Goodwill unterbringen. Also irgendwie, weiß ich nicht, wohin wollen wir denn jetzt, in die eine oder andere Richtung?
Aber Guido, das sind zwei Fragen, die zwar einen Bezug zueinander haben, die ich aber trotzdem getrennt betrachten würde. Das eine ist die Frage, wie macht man das? Wie kann man das lösen? Diese Frage ist aber losgelöst von der Frage, soll man sich überhaupt damit beschäftigen, meines Erachtens. Und im Augenblick, in den letzten 10 Jahren, habe ich immer das Gefühl gehabt, der IASB arbeitet unter dem Motto Too Big to Consider. Ja, das ist so schwierig, da beschäftigen wir uns mal lieber gar nicht. Das ist so, also Vogelstrauß-Technik. Ja, irgendwann hoffe ich mal, ist das Problem an mir vorbeigezogen und ich kann den Kopf wieder rausziehen aus dem Sand. Das wird aber nicht passieren, sondern ich glaube, dass das Problem im Zweifelsfall immer größer wird. Und je länger man sich nicht damit beschäftigt, desto größer wird der Druck auf den IASB werden, hier irgendwo Lösungen zu produzieren.
Das bin ich voll bei dir, aber gleichzeitig kommt von uns und von anderen Constituents kommt die Message beim ISB an und da geht es jetzt um erworbene Intangibles in einer Business Combination. Ja. Das wollen wir aber nicht ansetzen. Wie soll ich denn Kundenbeziehungen ansetzen? Wie soll ich das machen? Und gleichzeitig sagen wir, aber da musst du mal gucken, dass wir da eine Lösung haben. Also irgendwo muss aber ich ja mit, nicht mit, da muss ich mal sagen, so oder so.
Ich glaube, der Unterschied ist der, dass sich die Frage der Bewertung und der Erfassung in der Bilanz bei den Erworbenen stellt, weil da ein Huhn über den Tisch gegangen ist. Denn wenn ich da im Grunde genommen keinen Gegenposten finden kann, dann gibt es ja nur eine andere logische Konsequenz, dann muss es in Aufwand gehen. Und das ist natürlich eine Antwort, die keiner wirklich prickelnd findet. Ja, oder Goodwill oder sonst, das ist ja auch quasi Aufwand, das ist ja nur geparkter Aufwand. Ja. Also letztlich im Grunde genommen ist es eine Frage, dass ich sage, ist das Sunk-Cost und damit Eigenkapitalabzug. So, und das ist natürlich irgendwo rein betriebswirtschaftlich nicht begründbar, dass jemand für irgendetwas zahlt, dafür, dass es gleichzeitig seinen Unternehmenswert schmälert. Im Gegenteil, er hat ja gerade etwas getan, um ihn auszubauen. Also es ist kontraintuitiv. Die Frage, muss ich die gleiche Logik jetzt auch anwenden für selbst erstelltes Vermögen? Wenn ich aus Sicht einer geschlossenen Konzeption denke, dann könnte ich sagen, ja, idealerweise natürlich schon, denn spielt es für mich eine Rolle, ob ich eine Lizenz erwerbe oder selbst schaffe. Warum macht es einen Unterschied, ob ich Software selbst schreibe oder bei Microsoft einkaufen gehe? Wenn das Produkt als solches dasselbe ist, sollte es idealerweise auch mit demselben Wert drinstehen. Ich glaube, wir sind noch gar nicht so weit beim IASB, dass wir uns über diese Frage unterhalten, sondern schlicht und einfach darüber, muss man überhaupt erstmal diesen selbst geschaffenen immateriellen Teil irgendwo in die Bewusstseinsebene der Leute bringen. Und man sollte ja annehmen, dass es irgendjemanden im Unternehmen gibt, ob der im Controlling sitzt oder sonst irgendwo oder in der Forschungsabteilung, was weiß ich, der sich Gedanken macht, was machen wir hier eigentlich? Was ist das eigentlich wert, was hier in irgendeiner Form produziert wird? Und ich glaube, es geht an der Stelle wirklich um Wert und nicht um Kosten. In der Forschungsabteilung geht es nicht unbedingt darum zu sagen, wie viel Budget habe ich jetzt hier verbrannt. Das ist die Rechtfertigungsfrage, die dahinter steht. Aber eigentlich will ich etwas anderes wissen. Was ist das Marktpotenzial eines Medikamentes X, wenn ich es denn mal fertig entwickle?
Ich bin weiter davon überzeugt, selbst wenn man das macht, und wenn wir jetzt schon anfangen, sagen bei Erworbenen, dann muss ich den Aufwand, dann habe ich ja selbst schon, steckt ja dahinter, dann ist ja eigentlich nichts wert. Ich bin davon überzeugt, nehmen wir mal Börsenkurse von vielen Unternehmen, ich nenne jetzt keine Namen, aber jeder kann sich vorstellen, was das ist. Da ist nicht von heute auf morgen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf einmal abgeschmiert oder irgendwie was. Da sind ganz andere Dinge passiert, die den Unterschied Börsenwert zu dem bilanzierten Vermögen darstellen. Also ich glaube, selbst wenn wir uns da rangehen und sagen, wir machen jetzt mal eine Fair-Value-Bewertung von irgendwas, was ich im Unternehmen habe, werden wir immer noch sehen, da ist ein Riesenunterschied zum Börsenwert. Weil es sind einfach Dinge, die ich bilanziell gar nicht erfassen kann. Da geht es gar nicht um, ich meine, selbst wenn wir keine forschungsintensiven Unternehmen haben, da habe ich auch die Differenz. Also da geht es um, ich habe eben als Beispiel mal den Kundenzufriedenheit. Wie will ich die denn bilanzieren? Gehe ich da hin und sage, da gehe ich heute sind 1 Milliarde wert und morgen 3? Und ich sehe trotzdem, ich bleibe dabei, dass das Board mit den Messages, die sie bekommen, im Rahmen von Business Combination, wenn sie sagen, selbst da, wo ich eine Messbarkeit, wo dieses Problem, sage ich jetzt mal, nicht gegeben ist, weil ich ein Anschaffungskostenprinzip habe und davon ausgehe, zwischen fremden Dritten werden Marktpreise gezahlt, selbst da wird gesagt, nö. Und dann sage ich, aber wenn es noch nicht mal erworben ist, da muss ich mir Gedanken machen, da muss ich doch als Board sagen, ja Leute, jetzt müsst ihr euch mal entscheiden. Also da bleibe ich bei, da sprechen wir mit gespaltener Zunge. Und ich muss auch sagen, dass noch dazu kommt, ich sehe die Punkte von Martin natürlich und da gibt es viele Fragen, aber wenn man sich mal anguckt, wo in der Vergangenheit Fragen beim Board oder beim IFRIC gelandet sind, dann kann ich mich kaum noch, bis auf diese variablen Zahlung für Intangibles, das ging aber auch für Sachanlagevermögen, dass in dem Bereich oder F und E, was ist das, 23 oder was, dass da irgendwo große Fragen kamen. Das scheint ja alles in Butter zu sein. Da wundere ich mich nicht, dass das Board das Ding jetzt nicht auf die Agenda genommen hat. Bei vielen anderen Punkten, die hier da auftauchen, da verstehe ich nicht diese Auswahl, Business Combinations under Control. Aber anscheinend waren da ja so viele, die das so wichtig erachtet haben. Da kann ich im Board ja keinen Vorwurf machen, wenn sie sagen, ich nehme die Big Six da raus und die nehme ich erstmal.
Ja. Ja, die Frage ist, wie misst man alles in Butter? Also der Standard ist in Anführungszeichen sehr alt, was nicht heißt, dass er schlecht ist. Aber er ist natürlich relativ in Anführungszeichen einfach anzuwenden, IS-38. Und dadurch, dass IS-38 relativ einfach anzuwenden ist und vieles ausblendet, was aber tatsächlich irgendwie ein Wert ist, das eine mag selbst erstellte Marken sein, etc. pp., worüber man durchaus diskutieren kann, ist es so, dass in der Bilanzierung eben diese Lücke sich auftut, die dann hinterher bei einem Erwerb im Goodwill landet. Man kann jetzt darüber diskutieren, warum die in Anführungszeichen Non-Financials so relevant sind, weil ich denke, dass einiges, was dort im Sinne des Non-Financial Reportings abbildet, eine Indikation dafür liefert, was ich für immaterielle weitere Vermögenswerte habe. Und deshalb dann natürlich auch in der finanziellen Berichterstattung, also in der Berichterstattung für Analysten eine bestimmte Information wiederum geben. Insofern denke ich, dass das Board sich da auch eben dass das Board auch eine Chance vertut. Und ich sage ja nicht, dass ich jetzt erstmal eine konkrete Regelung erwarte innerhalb der nächsten 5 Jahre. Aber wenn ich jetzt nicht anfange, in dem Zeitpunkt, wo eben die Digitalisierung voranschreitet, immer mehr die Dienstleistungs-Service-Komponenten zu nehmen, dann vertue ich auch ein gewisses Maß an Zeit. Ich erwarte nicht, dass wir in 5 Jahren einen Superstandard zu immateriellen Vermögenswerten haben. Nein, beileibe nicht. Aber es wird eben ein zunehmend wichtigerer Aspekt sein in der Bewertung. Und
vollkommen zu. Mein Punkt ist der, und da kann man sich dann überlegen, muss ich dann mit den anderen Dingen mich da darum kümmern? Ja, wenn ich 10% des Unternehmenswerts, da fange ich an, mich bis zum Geht nicht mehr.
Es gibt doch auch so.
Wenn halt nur so ein bisschen die Messages, die so kommen, auch von den Anwendern, die gehen in die andere Richtung. Ich brauche F&E, muss ich nur erwähnen. Ja. Also das ist doch was, wo ich noch fassen kann, wo ich Kosten habe und so weiter. Und da ist man, das geht alles in Aufwand.
Ich hab die Namen jetzt nicht parat, aber es gibt schon, ich sag mal, Organisationen, die sich eben anfangen, genau dafür zu interessieren, wie man weitere immaterielle Vermögenswerte identifizieren, abgrenzen und eben auch bewerten kann. Und die setzen Impulse in die Community. Die sind zwar noch kein Standardsetter und gar nichts, aber es gibt zwei oder drei Stück davon. Ja.
Also ein spannendes Thema. Es könnte schon Sinn machen, dass das ISB sich mal damit auseinandersetzt, überhaupt in einer geordneten Art und Weise. Teile dann aber eher die Skepsis auch vom Guido, ja, ob das in die Richtung geht, dass wir hier dann zu ansatzfähigen Vermögenswerten kommen, wenn dann wirklich eine Bilanz haben, die in Richtung Unternehmensbewertung geht. Da glaube ich nicht wirklich dran. Wenn man sich mal die Unternehmenspraxis ansieht, zumindest die Unternehmen, die ich jetzt näher kenne, nicht mal intern aus Steuerungszwecken ist man eigentlich in der Lage, dass man seine Aufwendungen, die man hat, in einer Periode dann irgendwo clustert und danach sortiert, was sind wirklich Investitionen, die dann später irgendwo einen Rückfluss haben und was ist beispielsweise eine Strafzahlung an einen Regulator, wo ich tatsächlich keinen positiven ökonomischen Rückfluss habe. Alles andere müssten irgendwo Business Cases sein, weil sonst gebe ich nichts aus. Ne? Und natürlich könnte man dann immer Investitionen und den erwarteten Rückfluss gegenüberstellen. Das wäre dann auch sicherlich eine interessante Information nach außen hin, aber ich sehe nicht, dass das in einer geordneten Art und Weise bisher intern gemacht wird. Also das wäre der erste Schritt, dass man auch in der Lage ist oder das als wichtige steuerungsrelevante Größe erkennt, so eine Unterscheidung, bevor man dann auch in ein externes Reporting geht.
In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt an der Stelle mal diese inhaltliche Diskussion zu beenden versuchen. Und noch zum letzten Punkt des Papiers kommen. Da geht es nämlich, wie ich anfangs andeutete, um die Zusammenarbeit mit den nationalen Standardsetzern und anderen Organisationen. Herr Barkow hat dazu schon einiges dazu gesagt. Wir hatten das, und nicht nur wir, auch andere in ihren Stellungnahmen adressiert. Das, was Herr Barkow auch vorhin sagte, also der Board müsse eigentlich jetzt mal dazu kommen und die nationalen Standardsetzer mit einbinden in die Forschungsprojekte vor dem Hintergrund, dass es einfach sonst zu lange dauert, bis bestimmte Themen, die brennen, gelöst werden. Es gibt, wie immer,
seitens des Boards auch Argumente dagegen. Die Frage ist halt immer, wie stichhaltig sind diese Argumente. Die Argumente, die aktuell ins Feld geführt werden, sind einmal das Kapazitätsthema. Denn man sagt, man müsse erstmal die Kapazitäten schaffen, um bestimmte Governance-Dinge zu regeln. Also es müssen die Konditionen für die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Standardsetzer oder mit der jeweiligen Organisation, um das mal allgemein zu sagen, die müssen definiert werden. Es muss Kontaktpersonen geben und die Arbeit muss angemessen überwacht werden. Das zweite Argument, was ins Feld geführt wird, ist, dass natürlich, wenn man das alles mal installiert hat und man arbeitet jetzt mit anderen zusammen und man hat dadurch eben nicht nur 6, sondern 10 Forschungsprojekte auf der Agenda, dass das nicht notwendigerweise dazu führt, dass auch die Anzahl der Konstituenten steigt. Weil die sagen, gut, die wären jetzt die Konstituenten, die sich auf Diskussionspapiere äußern sollen oder auf Standardentwürfe, soweit es denn mal dazu kommt. Die werden nicht deswegen, weil wir jetzt mehr machen, ihre Methodenabteilung aufrüsten, um damit auch entsprechend Feedback auf jedes Dokument, was von uns jetzt kommt, zu reagieren. Das soweit die beiden Argumente, die im Moment gerade zumindest nach meiner Wahrnehmung noch im Raum sind. Was wir aber in Vorbereitung auf die ASAF-Sitzung für Herrn Barkow noch kurz ventilieren sollten, ist, wie positionieren wir uns zu dem Thema generell? Und dazu fände ich es schön, wenn wir da von Ihnen ein paar Ansagen bekämen.
Ich habe vielleicht erst noch eine Frage. Ich hätte jetzt eigentlich eher als Gegenargument vom Board erwartet, und du hattest es, glaube ich, eben auch mal erwähnt, Andreas, ja, die 6, die wir haben, die können wir als Board, ISB, die können wir stemmen, wenn wir jedes Mal. Wenn wir 10 kommen und von mir aus DSC oder andere Standards, das können wir gar nicht, weil es muss natürlich alles auch irgendwo übers Board gehen. Ihr dürft mir zuarbeiten, aber am Ende bin ich der Flaschenhals. Ist das nicht eher das Argument, dass Sie sagen, wenn es jetzt 10 oder 12 sind, das können wir im Board gar nicht stemmen? Also ihr könnt uns zwar alle zuarbeiten, aber das schaffen wir gar nicht.
Oder es gibt einfach keinen Prozess dafür. Also es gibt im Augenblick nur 2 Möglichkeiten. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass der ISB was alleine macht oder dass er das gemeinsam mit einem Standardsetzer macht. Das ist mal bei größeren Projekten probiert worden, ist immer in die Grütze gelaufen. Etwas erfolgreicher ist das Ganze bei kleineren Projekten. Also wenn man zum Beispiel jetzt sieht, es gibt eine Änderung an IAS 8, die vorgeschlagen wird, die eben ausgearbeitet wurde von dem italienischen Standardsetzer. Man kann sagen, es gibt diese Befassung da von EFRAG und ASBJ zum Thema Goodwill-Bilanzierung, die reingegeben wurde beim IASB. Das sind vielleicht so zaghafte Ansätze, wo man sagt, man arbeitet irgendwie ein bisschen zusammen. Aber dass man praktisch Arbeiten delegiert auf einen nationalen Standardsetzer und sagt, arbeite mir bitte mal bis zu folgendem Projektstand vor.
Dann habe ich das, nur um das nochmal klarzustellen, ich hätte sowieso gesagt, es muss immer ein gemeinsames sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ISB sagt, nur als Beispiel DASC, erarbeite mir jetzt, mach mal, und zwar triff auch Entscheidungen zur Equity-Methode, mal eins von den 4, die sie da noch hinten dran waren. Sondern es kann ja nur im Einverständnis so sein, dass sie die Ressourcen nutzen, das DASC, Vorschläge zu erarbeiten, die dann aber alle ins ISB gehen müssen. Und also, das ist für mich der Punkt, die werden ja nicht sagen, der IFOSV-Ausschuss kann jetzt hier mal die Entscheidung treffen und ich nick am Ende noch ab. Mhm. Und da war mein Punkt, wenn das IASB sagt, das können wir gar jetzt Board, das IASB, die Board, können wir gar nicht stemmen. 6 können wir stemmen. Dann verstehe ich, wenn das so ist, dann macht es keinen Sinn, das nationale Standardsetter zu arbeiten. Ich muss ja beim Board die Kapazität haben.
Die Frage, also ich sag mal, die Beschränkung auf 6 Themen ist eher Staff-getrieben als Board-getrieben. Ja, da wird also gesagt, wir haben selbst nicht hinreichend Kapazitäten, um das aufarbeiten zu lassen. Dass der Board zweifelsfrei dann irgendwann ab 15 Forschungsprojekten auch mal an die Grenze kommt, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber so, da sind wir noch nicht. Du hast völlig recht, am Ende des Tages muss irgendwo ein Päckchen bei der Cannon Street hinterlegt werden. Nur die Frage ist, kann man bestimmte Tätigkeiten, die der IASB sich selbst ja auferlegt hat, praktisch vorwegziehen? Ja, das, was die in der Forschungsphase als Assessment Phase bezeichnen, wo sie Evidence Gathering machen, ja, wo sie im Grunde genommen Outreach betreiben, kann das nicht nationale Standardsetzer genauso machen? Insbesondere dann, wenn sie sich sogar noch zusammenschließen und sagen, wir nehmen jetzt einen, der in Amerikas, einen, der in Asien und einen, der in Europa zusammen ist und die arbeiten gemeinsam an dem Ding. kann man dadurch nicht diesen gesamten Prozess einfach beschleunigen. Das ist der Hintergrund.
Also den kann man sicherlich beschleunigen. Das ist ja, glaube ich, eine relativ eindeutige Sache. Ich dachte, wenn also da die Begrenzungen nicht beim Board sind, dann kann man das sogar parallel machen. Ich hätte dann, wenn es jetzt beim Board Beschränkungen gäbe, auch trotzdem noch gesagt, auch das wäre für mich dann kein Grund. Weil dann kann man ja schon mal vorarbeiten für die nächste Runde. Dann nimmt man die 4, jeder, der das Board gesagt hat, da kann man schon mal vorarbeiten leisten. Das heißt, wenn das Board mit den 6 fertig ist, dann liegen schon viele Unterlagen vor. Also von daher ja, würde ich auch sagen, da sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube durchaus, dass es auch in unserem Interesse ist, dass trotzdem dann Arbeit ausgelagert wird, dass das Steering und die Governance auf jeden Fall vom IASB kommt, wer an welchem Thema mit welchen Etappenzielen arbeitet. Ich glaube, das muss schon zentral kommen, ansonsten wachsen da irgendwelche Themen in irgendeine Richtung, die man später dann nicht mehr so einfach einfangen kann. Und ich sehe auch dann die Mitarbeit oder Zuarbeit oder Kooperation eher in den ersten Phasen vom Standard Setting im View Process. Am Ende muss irgendwo dann das ISB den Stab nehmen und den Exposure Draft finalisieren und natürlich den Standard. Aber ein Discussion Paper oder eine Grundlagenarbeit zu gewissen Themen, die wirklich mal fundamental angegangen werden müssen, ich glaube, wäre eine ideale Kombination, wenn hier eine Unterstützung erfolgen könnte. Ja, wir sollten jetzt nicht als nationaler Standardsetter mit einer Position reingehen, okay, dann sind wir im Lead für das Thema und bis hin zum finalen Exposure Draft, der dann nur noch abgenickt wird, wie es schon jemand vorher gesagt hat, sind wir jetzt hier die Herren. Das wird auch sicherlich nicht akzeptiert werden und das würde mir auch Unbehagen verursachen, nicht bei den Themen, die vielleicht im DSC laufen, aber wer dann noch alles dann dran rumwurschtelt, ne? Und mir ist schon ganz recht, dass zumindest jetzt für internationale Rechnungslegung nur ein Gremium zuständig ist und eine gewisse Stringenz zumindest in Richtung da ist und die muss gewahrt bleiben mit durch so ein zentrales Steering des ISB.
Also ich meine, man kann den Prozess ja, sage ich mal, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, in gleicher Weise auf den Interpretationsprozess übertragen. Was machen wir denn, wenn IFRIC jetzt sagt, wir befassen uns mit bestimmten Themen nicht? Und der IASB sagt auch, wir befassen uns nicht mit. Soll man dann sagen, okay, aber gleichzeitig postuliert ihr, dass ihr hier Consistent Application haben wollt? Das passt ja irgendwie nicht so ganz zusammen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit zu sagen, gut, dann springen wir in die Bresche? Einige Länder sind da deutlich forscher als wir. Ja, in Frankreich würde eine AMF auf den Plan gehen und würde sagen, so, es mag sein, dass es 3 Handhabungen gibt, ab morgen bitte nur noch A, Punkt. Und für A für alle. Und es ist mir völlig egal, ob in Land XY auch die Methode B oder C zugelassen wird. Ich sage, A ist für alle verbindlich. Natürlich, klar, aber nicht. Ja. Aber da ist halt die Frage, kann der IASB wird es ja faktisch nicht verbieten können. Nach dem Due Process Handbook reklamiert er für sich das alleinige Mandat. Ja. Aber faktisch ist es ja heute schon so, dass die Regulatoren ihm ein Stück weit das Heft des Handelns aus der Hand genommen hat. Und mir ist es eigentlich lieber, dass man in irgendeiner Form, statt es nur beim Enforcer nachher zu haben oder beim Regulator, überlegt, wie man die anderen Stakeholder mit einbinden kann, damit man wirklich einen ausgewogenen Interessenbildungsprozess hat. Dass das Ganze dann einen Prozess erfordert, wie man eine Art Negative Clearance meinethalben beim IASB bekommt und sagt, das ist nicht contra legem, was ihr da vorschlagt, das kann man alles diskutieren. Ja. Aber die Frage von Herrn Schmutz aufgreifen geht noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt die Diskussion bei ASAF, aber wir haben die gleiche Diskussion auch bei IFAS, wo wir uns genauso die Frage stellen, was machen wir eigentlich? Da laufen 40 Standardsetzer rum. Wenn man mal, sagen wir mal, die unteren 20 abstreicht, gibt es trotzdem ungefähr 20, die durchaus nennenswerte personelle Kapazitäten haben und Arbeiten leisten können. Macht es wirklich Sinn, bei denen zu sagen, ihr haltet jetzt mal die Füße still und 10 Jahre passiert hier gar nichts, bis ja eine Herrschaft aus London wieder bereit ist, irgendwelche Kapazitäten zur Verfügung zu stellen? Das kann es irgendwo nicht sein. Und da kommen wir wieder an die Grundfeste eigentlich dieses Effectiveness Review zurück. Wenn der IASB Empfänger von Rechtsaufgaben ist, die ihm an ihn delegiert wurden, Und das ist in fast allen Ländern der Fall. Ja, egal wo ich hingucke, sagt ein Land, ich nehme die IFRS, aber ich muss es in irgendeiner Form in meinen heimischen Rechtskranz mit einbinden. Was nichts anderes bedeutet als, ab jetzt befasst sich nicht mehr mein Parlament damit, wo es normalerweise hingehört, sondern wir nehmen irgendwo einen administrativen Prozess. Dann muss ich natürlich auch erwarten können, dass derjenige, an den ich delegiere, auch responsive ist und sich der Sachen auch annimmt. Die Nulloption ist keine Option. Und diese Denke ist beim IASB nicht vorhanden. Überhaupt nicht. Da wird einfach nur gesagt, wir sind so gut, ja, und das reicht auch, wenn wir die ersten 6 Themen mal nehmen. Ja, die Leute werden schon Zeit haben, um darauf zu warten, bis wir eine qualitativ hochwertige Antwort geben. Und ich glaube, da muss ein Umdenkungsprozess einsetzen. Ich habe auch keine Lösung dafür, wie man das hinkriegen kann. Jedenfalls nicht aus dem Hut, aber ich glaube, einfach sich hinzustellen und zu sagen, mir ist an mir, ja, und ihr wartet jetzt mal alle, das kann es nach meinem Dafürhalten nicht sein. Das ist keine zufriedenstellende Lösung.
Schätzt du denn, also wenn es mal in die Richtung ginge, du kennst dich da besser aus, ich würde jetzt mal sehr, sehr vorsichtig im Optimismus, es ist IASB das, aber nehmen wir mal an, jetzt, selbst wenn es 20 Standardsetzer sind, ne, von den 40, wie stellst du dir denn da vor, ich nehme an, Frankreich gehört mit dazu und noch ein paar andere, und dann einigt man sich unter denen auf eine Bilanzierung?
Es also gibt,
das kann ich mir ja schwer vorstellen.
Es gibt heute bereits einen Prozess, der nach meiner Wahrnehmung nicht gelebt wird, der aber in den IFRS-Statuten festgelegt ist. Der zielt nicht ab auf Research-Projekte, sondern zielt ab auf Interpretationen. Da wird gesagt, wenn ein Standardsetzer ein Thema bei IFRIC anlanden will, soll er als erstes diese Anfrage an den IFRS-Verteiler stellen, um herauszufinden, ob derselbe Sachverhalt, den man hier hat, den man als so singulär ansieht, gegebenenfalls auch noch in anderen Ländern aufgetaucht ist, um in Erfahrung zu bringen, wie man damit umgegangen ist. Hat sich dort bereits eine Praxis etabliert, wo man sagt, das scheint mir eine sinnvolle Lösung zu sein, wird der Prozess abgebrochen. Dann, wenn man feststellt, der Prozess ist konfliktär, den man praktisch selbst als präferierte Lösung sieht, dann soll das Ganze für IFRIC getragen werden. Wenn man diesen Prozess nehmen würde und ihn auch stärker, sage ich mal, beobachten würde, administrieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Wie viel extra Governance, wie viel extra Oversight man da vom IASB noch reinpackt, ist eine Sache, darüber muss man reden. Ja? Aber ich glaube, dass alle diese nationalen Standardsetzer, und das sind ja wirklich nicht so viele, die Ressourcen haben, sich grundsätzlich auch alle im ähnlichen Kodex verpflichtet fühlen.
Es ist dann den Prozess, den du geschildert hast, es ist natürlich einfach, im Moment geht es ja nur also festzustellen, wie wird denn irgendwo bilanziert, und wenn man sagt, da gibt es Unterschiede, dann bringen wir es. Das ist eine einfachere Sache, als zu sagen, hier haben wir jetzt ein offenes Thema und jetzt müssen sich 20 darauf einigen, das ist die richtige Bilanzierung. Also das ist ein sportliches Ansehen. Ich wäre da sehr vorsichtig optimistisch, ob da was bei rauskommt. Weil da hat jedes Land dann natürlich wieder seine eigenen Vorstellungen, und ob das am Ende, da ist halt die Frage auch, wie groß ist dann der Prozess, wie viel Zeit, wie viele Ressourcen will man da reinstecken, das scheint mir eine sehr große Aufgabe zu sein.
Es ist eine große Aufgabe, aber immer die Frage, was ist die Alternative? Die Alternative ist nichts tun.
Nur so, jetzt sollte man eigentlich als Rechnungslegungsexperte nicht sagen, aber davon geht die Welt auch nicht unter. Ich meine, wir leben jetzt 30 Jahre mit dem Equity-Standard und alle haben gesagt, da ist ein Problem und so weiter, und trotzdem läuft es. Also es ist halt immer die Frage, ich teile deine Meinung, dass es unbefriedigend ist. Das bringen wir ja auch dann gegenüber IFRIC zum Ausdruck hier, dass wir da eigentlich mehr erwarten. Vom IASB vielleicht auch mehr erwarten. Und wie gesagt, also ich finde den Vorschlag, dann dem IASB da zu helfen mit Ressourcen, finde ich auch sehr gut, dass man schneller zu einer Lösung kommt. Ob man das damit am Ende dann nochmal zusätzlich sagen muss, und wenn ihr das nicht macht, dann setzen sich die 20 zusammen und kommen dann mit einer Lösung raus, die dann auch in allen Ländern verpflichtend ist, über die 20 Länder hinaus. Da muss man natürlich auch mal überlegen, das muss das Blessing dann vom IASB bekommen. In irgendeiner Art und Weise. Das ist halt die Frage. Das wäre ja dann letztendlich praktisch so eine Art auch nochmal Auslagerung von IFRIC-Interpretationen an. Dann sagen wir mal, was das IFRIC nicht hinbekommt, das machen dann andere.
Letzter Konsequenz.
Naja, das ist eigentlich.
Gut,
Das kann man sich aber in jeglicher Abstufung vorstellen. Man kann auch sagen, okay, ein Standard-Setter kriegt irgendwie Arbeit an einem Thema, bereitet quasi bis zum Diskussionspapier was vor oder bis zum Standardentwurf, macht das für sich alleine und dann übernimmt der ISB irgendwann das Zepter und dann startet erst ein Tube-Prozess oder sowas. Also das muss, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die 20 Standard-Setter zu den einzelnen Themen dann immer abstimmen. Das ist ineffizient, glaube ich nicht. Aber Dinge vorzuarbeiten, sodass der ISB selber einen schnelleren Start hat, das kann man sich gut vorstellen. Ja, oder?
Ein Punkt, den ich noch zu bedenken geben möchte, man muss, denke ich mal, aufpassen auch, hier zu offensiv mit verfügbaren Ressourcen zu werben. Also bei uns ist jetzt, habe ich nicht das Gefühl, dass wir im Moment überzählige Ressourcen haben. Und es kann auch ganz schnell die Frage kommen, gut, die Ressourcen sind ja wichtig und schön, aber dann haben wir sie lieber direkt beim ISB, wie bei den nationalen Standardsettern, gibt uns auch mehr Geld oder eure Ressourcen direkt. Das ist viel effizienter, wenn wir das dann aus einer Hand managen, bevor wir jetzt hier eine große Gruppe noch irgendwo mit integrieren in den Standard-Setting-Prozess.
Also das, ja. Ich meine, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Ich meine, wir kommen jetzt als allererstes natürlich nächste Woche bei CFSS an dem Thema vorbei. Deswegen interessiert mich natürlich auch mal ein bisschen, was da für ein Meinungsbild auch mitnehmen kann. Also ich habe jetzt so mitgenommen, grundsätzlich aus der Standard-Setter-Sicht, wir hätten natürlich Interesse und die Bereitschaft, da mitzumachen. Ich sehe auch so ein bisschen das Ressourcenthema und auch nochmal, ich würde gerne nochmal auf die ursprüngliche Frage oder die Aussagen, die das ISB selber jetzt dazu ja formuliert hat, zurückkommen, weil, also dass wir das wollen, ist ja schön und gut, aber also der Grundtenor ist ja jetzt eher eine Abwehrhaltung gegen diese Aktivitäten. Da will ich nochmal drauf zurückkommen. Also, dass wir das gerne wünschen, das mag alles sein. Ich glaube, der Punkt wäre so ein bisschen, dass wir diese Abwehrargumente dann entkräften müssten. Und ein wesentlicher Punkt war ja ein Ressourcenthema. Und zwar nicht bei uns, sondern bei den Konstituenten. Und der Punkt wäre, glaube ich, schon mal ganz wichtig, ob wir dazu eine Meinung haben, ob das ein valider Punkt ist oder ob wir sagen, nee, kein Problem. Wir könnten zum Beispiel aus Deutschland diese und jene Abfrage zu irgendwas schon hinbekommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Punkt, da kann ich mir vorstellen, da werden wir nächste Woche auch sicherlich dran hängen bleiben mal. Wie valide ist denn der Punkt? Ich glaube, völlig aus der Luft gegriffen ist der nicht. Wir haben ja auch schon das Thema, dass wir teilweise, wenn wir irgendwelche Evaluationen machen oder jetzt, was weiß ich, er fragt mal eine Endorsement-Advice anschließt, dass dann irgendwie im Prinzip im 2-Monats-Abstand zum gleichen Thema verschiedene Anfragen irgendwo anlanden und man sich natürlich fragen muss, ist das alles vernünftig und vertretbar? Aber das wäre so ein Punkt, der würde mich nochmal interessieren, wie valide sind denn diese Konterargumente? Weil, dass wir das wollen, ist, glaube ich, also von der Grundtendenz erstmal unstrittig. Mir ist eher so diese Abwehrposition nochmal wichtig, wo die herkommt, beziehungsweise was wir da gegen sagen können.
Also ich glaube, dass dieses Thema Consultation Fatigue nach meinem Dafürhalten an der Stelle irreführend missbraucht wird. Denn ich meine, wir machen uns nichts vor. Wir sind jetzt noch nicht im Produktionsmodus. Wir reden hier über Forschungsprojekte. Ja, und ich sag mal, wenn die Forschung vernünftig läuft, dann sehe ich als Preparer mal die nächsten 3 Jahre von dem Ding gar nichts. So, und dann kommt irgendwann ein Diskussionspapier, das werde ich mir auch vielleicht mal ansehen, wenn ich Bock habe, wenn ich glaube, es interessiert mich. Und ob das jetzt 6 Papiere oder 8 Papiere sind, da glaube ich, das ist durchaus handelbar. Und danach sehe ich nach dem Diskussionspapier wieder mal 3 Jahre lang nichts. Ich will nicht ausschließen, dass dann in der letzten Kurve zwischen einem Exposure Draft und dem Standard im Zweifelsfall die Einschüsse näher kommen und die Leute sagen, jetzt gehe ich auch mal in die laufende Befolgung eines Projektes. Aber dass das noch bei Forschungsprojekten passiert, das halte ich eher für ausgeschlossen. Es gibt ein paar, die natürlich daran interessiert sind, ja, weil sie sagen, frühzeitig Weichenstellungen in irgendeiner Form begleiten. Aber dass ich jetzt sage, das lähmt im Grunde genommen Corporate Germany, also das würde ich mich sehr wundern.
Vor allen Dingen, wenn man dann immer wieder mitbekommt, wie stark doch, sagen wir mal, ein Exposure Draft noch angepasst wird oder werden kann, wenn dann eine massive Einmischung erfolgt. Ja? Das heißt doch, wenn ich jetzt CFO wäre, dann würde ich sagen, okay, dann alle Macht geballt, wenn ich wirklich etwas habe, was so einigermaßen spruchreif ist, und dann drehen wir den Karren nochmal rum. Aber im Vorfeld, was weiß ich denn in 10 Jahren, ob mein Unternehmen in Anführungszeichen so noch da ist oder aufgekauft oder. Ja.
Okay, bringe ich jetzt nochmal, muss ich sagen, spiele ich jetzt nochmal Devil's Advocate. Da muss ich sagen, wenn das so ist, und das ist die Politik, dann würde ich mich fragen, würde ich irgendwelche Ressourcen, Forschungs- und Diskussionen, weil da kann ich ja sagen, interessiert sowieso keinen. Denn die richtige Breitseite, die kommt mit dem Exposure drauf, dann wird das Ding nochmal komplett umgeschmissen. Dann frage ich mich, warum mache ich das überhaupt? Das ist ja. Oder da, also nochmal weiterhin. Da kann ich ja sagen, das ist dann eher sowas für Akademiker, die sich so auslassen wollen, wo dann am Ende, aber wenn der Exposure drauf kommt, dann gibt es aber die ganze Arbeit vorher umsonst. Da macht es Sinn, da viele Ressourcen reinzustecken, wenn am Ende sowieso dann überlaufen, also nicht immer, aber ich habe sowieso diese Forschungssachen. Das ist ja für mich auch so ein, ich verstehe das nicht, Forschung, Diskussion und so weiter. Also man tut so, als wenn es hier um Molekularbiologie oder das neueste Forschungsprojekt gibt. Also das ist jetzt so die neue Relativitätstheorie und es geht um Accounting. Da haben sich vorher schon seit wie viel 100 Jahren Leute mit, da gibt es da nichts Neues mehr. Da wird da alles nur noch neu aufgekocht und neu in die Suppe rein. Das ist doch wie ein Eintopf.
Ich habe eine Frage an die Herren Barke und Moorig. Ist das hier Gesagte von hinreichender Quantität, um damit etwas beim CFSS-ASAF-Meeting anzufangen, dort einzubringen? Dann hoffe ich, dass sich auch der Rest des Fachausschusses hinreichend informiert fühlte über das Thema Agenda-Konsultation. Wir werden im Oktober vermutlich dazu ein Feedback-Statement sehen, und wenn wir dann genügend Kapazitäten im Fachausschuss haben, dann kann ich Sie auch über die endgültigen Ergebnisse informieren. Danke fürs Zuhören.
Danke sehr. Dann schließen wir diesen Tagesordnungspunkt und kommen zum Rahmenkonzept.